Es ist Samstag, der 6. Januar.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der ersten Wochenendbeilage dieses Jahres. Und zur Feier des Tages, da habe ich mir einen absoluten Höchstleister eingeladen, um dieses Wochenende mit mir zu bestreiten. Ich habe das komplette Hotel Stanglwirt gemietet. Natürlich. Ich wusste, ich habe ihn gelockt. Ich habe ihn gelockt mit sehr, sehr gutem Kaffee, einer Badelandschaft und einer Flasche, was ist das hier? Cuvée, ne?
Ja, ach, da bricht es schon. Es,
Micky, komm, lass, ja, ich lasse es einfach. Jakob Lund ist da.
Guten Morgen, freut mich sehr, Micky. Ist das eine Ehre, die ich mir jetzt in Lebenslauf schreiben kann? Erste Wochenendbeilage des Jahres schon, oder?
Finde ich schon. Ich hatte überlegt, also entweder Barbara Becker nochmal oder du.
Wie komme ich zu der Ehre?
Naja, also wir wissen ja beide, Jakob, wer hier so teilweise im Hotel unterwegs ist.
Ja.
Und da hätte man sich den einen oder anderen
rauspicken können. Du hattest die freie Auswahl. Das stimmt, ne? Und hast dich trotzdem für mich entschieden.
Ja, ich musste gucken, welche Themenschwerpunkte möchte ich setzen. Ist es eher Sport? Ne?
Ja, ja.
Ist es vielleicht eher so der Boulevard?
Ja.
Ist es vielleicht die hohe Politik?
Ja.
Ne? Alle sind sie da gewesen, Jakob. Am Ende lande ich immer wieder bei dir.
Freundschaft first. Sehr gut.
Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
Ja, das will ich natürlich nicht unerwähnt lassen. Wir haben einen wichtigen Termin heute und zwar Bundespräsident Steinmeier empfängt Sternsinger aus dem Bistum
Limburg. Toll. Ne? Das sind doch die, die einem immer mit Kreide die Tür vollschmieren.
Richtig. Ich weiß, letztes Jahr hast du dem Stärksten dieser Dreiergruppe den Unterarm gebrochen, damit die sich das mal merken.
Ich habe extra so einen Teppichklopfer.
Ja.
Und wenn die da schon loskritzeln an meiner Haustür mit der Kreide, dann habe ich schon den ersten verdroschen.
Ja. Das ist richtig.
Die sollen mir die Tür nicht vollschmieren.
Absolut, ja, ja. Also wenn sie es bei mir machen, dann haben sie meinen Respekt, denn ich wohne im dritten Obergeschoss. Wir müssen ja dann von außen da rankommen an die Fassade. Da muss ich sagen, wenn sie das schaffen, dann haben sie meinen Respekt. Aber eine geile Vorstellung, Steinmeier, also ich glaube, das ist das erste Mal, dass das Gegenüber von Steinmeier die langweiligere Rede hält.
Nein, das sehe ich gar nicht so. Ich glaube, Herr Steinmeier, der hat so einen extremen Ruhepuls, dass der sich im Grunde schon, wenn er morgens beim Frühstück sich heute das Brötchen aufschneidet, dass er so aus dem Häuschen ist und sich so sehr freut, dass da heute was passiert und die Sternsinger kommen. Ja. Ich glaube, der ist richtig positiv aufgekratzt.
Ach so, meinst du, der ist richtig so aufgepeitscht?
Ja, ja. Ne? Ja, da passiert endlich mal was.
Ja, genau. Heute kommen die Sternsinger. Ach, toll. Also ich bin sehr gespannt. Wir werden das weiter beobachten.
Wollen wir noch Kontext geben zu den Sternsingern?
Was ja, aber sehr tun? Gern, sehr gern. Ja,
bitte, Micky.
Scheiße.
Nächstes
Nein,
Thema,
Nein, das
oder?
Erinnert an die, ja, also,
ja,
also
komm.
Hast du sowas eigentlich jemals gemacht?
Ob ich Sternsinger war?
Ja.
Ist mir zu privat, die Frage. Natürlich nicht.
Ja, weiß ich schon. Gibt doch so viele, die Messdiener.
Da habe ich herrlich zu Hause ferngeguckt.
Orgelspieler.
Nix
und solche
da.
Sachen.
Nee, ich hab Arabella geguckt.
Habe ich dir das mal erzählt, dass ich sogar. Also, du bist evangelisch, ne?
Nein.
Auch gar nichts. Ne?
So, lass mich in Ruhe.
Nicht, du bist ja wirklich ein derartig gottloser Gesell.
Ja.
Ich weiß doch, ich bin
ProSieben von Hause aus.
Ja, aber wirklich immer, das ist toll. Ich bin ja. Katholisch, ich bin immer noch zahlendes Mitglied und das ist wirklich absurd.
Das ist wirklich kurios. Das
ist wirklich irre. Übrigens, Bistum Limburg, das war das von Thebats van Els mit der goldenen. Bringen die Steinmeier möglicherweise so goldene Armaturen?
Ja, wahrscheinlich. Die sagen erstmal, das Bellevue, das sieht doch so ein bisschen erbärmlich aus.
Ja,
und dann könnte man so ein bisschen was, so goldene Beschläge ran und so.
Nochmal so ein Makeover machen. So.
Da macht da die Tine Wittler.
Ja, genau. Und dann Steinmeier nachher mit dir weggehen. Also, ich muss sagen, die kleinen Wichser, die hier waren, die haben mir das schön hergerichtet. Nee, ich bin ja immer noch, wie gesagt, katholisch und ich war, es gibt ja den sogenannten Firmenunterricht.
Ja.
Wenn man dann so 14 ist, also richtig schon am Pubertieren. Und also während ich den Firmenunterricht hatte, pubertierte ich so richtig vor mir hin und diese ganze Firmenscheiße war mir derart peinlich, dass ich das niemandem erzählt habe.
Was hast du da gemacht?
Also, dass ich zum Firmenunterricht musste, das wussten schon alle. So meine Mama und so, klar, mein Vater hat natürlich wie üblich von nichts was mitbekommen, aber meine Mutter wusste das schon. Nur als dann der Tag der Firmung war, in der Kirche, so auf dem Samstag, habe ich niemandem erzählt. Habe ich niemandem erzählt.
Aber normalerweise macht man da ein großes Happening draus, oder wie?
Ja, so ein, ja, Firmung ist ja nicht mehr Kommunion oder wie ich sage, im Ruhrgebiet Kommunion.
Kommunion.
Kommunion. Und ist auch nicht Konfirmation wie bei den Evangelien, aber es ist trotzdem nur nochmal eine Bestätigung des Glaubens im Teenageralter. Aber es ist jetzt nicht so ein Riesending. Aber ich habe es halt einfach keinem erzählt. Und ich habe es halt auch dieser Firmenpatin, die diesen Kurs geleitet hat, habe ich gesagt, es gibt bei mir keinen, der mitkommt aus meiner Familie. Und die hat wirklich gedacht, guck dir das an.
Tränen in den Augen.
Wirklich, ja. Tränen in den Augen. So, ja, guck an, so, weißt du, hier die reichen Leute, das schöne weiße Haus, alles toll, aber wenn es mal um die Firma geht, kommt von denen keiner mit, ja. Von den gottlosen Gesellen. Ja. Dann hat sie, dann war die quasi, Frau Jaletzki war meine Firmenpatin, weil sonst niemand zur Verfügung stand aus meiner Familie, ja.
Und ist das noch eine tiefe Wunde? Nee, du wolltest es ja so, ne?
Ich wollte es ja so, ja. Einzig und allein meine Oma Hilde aus Kastrop, also aus dem 8 Kilometer, ja. Entfernten Kastrop, die wiederum, die hat das wohl gelesen in so einem Kirchenblatt, dass an dem Tag in Henrichenburg in meinem Heimatdorf Firmung, ja. Die war da.
Und hast du da Knete bekommen? Ist das auch was wie bei der Kommunion, wo man einmal abkassieren kann?
Ja, dazu hätte ich ja wenigstens mal den alten, ja, ja, Eltern Bescheid sagen, ja, ja. müssen. Aber da kannst du mal sehen. Und Jakob, und so, und da schließt sich der Kreis, so ist es Zeit meines Lebens geblieben. Und das möchte ich speziell auch dir auf deinem weiteren Weg in der Showbranche mit auf den Weg geben. Ja. Mir ist es wichtiger, meine Würde zu bewahren, als mich für den schnöden Mammon auszuliefern und mich den Peinlichkeiten herzugeben. Das möchte ich also ganz speziell.
Und dennoch sitzt du hier.
Der Trick der Woche.
Bei Einreise nach Indien, Männer versuchen Gold zu schmuggeln in Kaffeemaschine und Rektum. Das, ja. berichtet der Spiegel. Illegales durch einen Flughafen zu schleusen ist mitunter gar nicht so einfach. Schmuggler überlegen sich daher immer wieder neue Wege. Für zwei Fluggäste führten sie zu einer Festnahme. Die beiden wollten illegal Gold nach Indien bringen, im Rektum und in einer Kaffeemaschine. Das hat die Hindustan Times unter Berufung auf örtliche Behörden berichtet.
Also ich finde es abstoßend, ja. ekelhaft, ja. und widerlich, ja. Gold in einer Kaffeemaschine zu schmuggeln. Ja, jeder weiß, dass das danach, ja. metallisch schmecken könnte,
ja,
der Kaffee.
Ist richtig.
Und das lehne ich ab.
Ja, das mit dem Rektum.
Gold gehört ins Arschloch.
So.
Da wird geschmuggelt seit jeher, ob Heroin, Kokain oder Gold.
Richtig.
Das wird da reingedrückt.
Richtig.
Schön mit so einem Papierchen drum.
Absolut.
Und dann wird die Luft, ja. angehalten.
Aber
und dann wird
Finger
da
weg.
Mit Würde geschmuggelt.
Aber von der heiligen weg. Bohne.
Exakt.
Ja, du hast völlig recht, ja. Jakob. Ich wusste auch, welcher Teil dieser Geschichte dich besonders erzürnen
würde. Ich stehe richtig neben mir.
Fantastisch.
Vor
bei der Gelegenheit fällt mir wieder ein, ich lese gerade das hervorragende Buch Happy Go Lucky von David Sedaris. Sei allen wirklich, ja. dringend gänzt ans Herz gelegt. Und da erzählt er auch diese Anekdote, dass er mit Ärztin gesprochen hat, was Männer sich speziell alles hintenrum einführen. Ah, ja. Also inklusive Kegel. dann einer hat sich, Wahnsinn, hat einen gläsernen Dildo ins Eisfach gelegt, um ihn sich danach einzuführen. Und aufgrund des Temperaturunterschiedes ist er zersprungen und zersplittert.
Ach,
allerdings
Scheiße.
Nicht vorm Einführen. Ganz fürchterlich.
Ui.
Und
hier kann man was lernen.
Ja, das ist ja so eine Art Hobbythek. Und auch sehr spannend, das fand ich auch als Bemerkung, ja. von ihm sehr, sehr gut, als er sagte, es hatte sich auch jemand, also der hat sich dann natürlich die Röntgenbilder angesehen, einer hatte sich auch eine 2-Liter-Flasche Mountain Dew Diet eingeführt, wo er dann die berechtigte Frage stellte, alles okay, aber warum Diet?
Aber ich stelle mir auch die Situation herrlich vor, wahrscheinlich da irgendwie am Zoll oder so. Mhm. Sie sagen, also einmal Bingo, in der Kaffeemaschine ist was.
Ja.
Und wie du dann nochmal geschickt überleitest, sozusagen jetzt, das wird bestimmt nicht alles sein.
Ja.
Arschloch auf.
Absolut.
Wir gucken
richtig.
Mal, was da noch sich
versteckt. Machst du den Goldesel, ne?
Ja, genau. Also jetzt. Oder andersrum, ja. du sagst Bingo im Arschloch wie immer.
Ja.
Und wie kommst du da noch drauf, jetzt nochmal in die Kaffeemaschine zu gucken?
Fantastischer wäre es natürlich auch noch, wenn die Person durch den Scanner geht und der Beamte sagt Bingo und dann siehst du im Röntgenbild ein Bingo-Spiel.
Ja, sehr gut. Wie bei nackten Kanone, ja.
Selbstverständlich, ja. selbstverständlich.
Verlierer des Tages.
Oh, dieses Jahr ist noch jung und wir haben schon einen Verlierer des Jahres. Es ist Schäfer Heinrich.
Oh, Schäfer Heinrich. Der arme Kerl.
T-Online berichtet, Bauer sucht Frau, Star, jahrelang hintergangen. Oh. Schäfer Heinrich, ich bin geschockt und traurig, sagt er. Vor 15 Jahren suchte Schäfer Heinrich bei Bauer sucht Frau. Nach der Liebe gefunden hat er sie noch immer nicht. Jetzt wurde er hintergangen und schwer enttäuscht. Er ist in eine WhatsApp-Falle getappt. Seit 2021 hat er täglich und immer intimer werdend mit einer vermeintlichen Verehrerin ge-WhatsApp. Die hat ihm dann immer mehr so auch intime Fotos
das
geschickt.
Sind 2 Jahre.
Zwei Jahre, wirklich 2 Jahre. Jetzt aber flog die ganze Geschichte auf, also ist jetzt eine große Enttäuschung für den 57-Jährigen. In Bild berichtet er,
ja, also Linda hat mir vor 2 Jahren geschrieben, sie machte mir Komplimente und nannte mich Baby, dann schickte sie mir freizügige Fotos. Ja, also natürlich läuft man da nicht weg, ne?
Ja, und dann sagt er auch noch,
weil ich bin ja nicht aus Holz und sehne mich schon lange nach einer Freundin.
Ja, und das war natürlich ja, die klassische Mann, Methode, die Freundin...
Möchte das Lachen zurückziehen.
Ja, natürlich. Ja. Die Freundin, das ist wirklich... Also 2 Jahre chatten ja. die da rum, das ist ja der absolute Wahnsinn.
Ich verstehe den Schiff, Heinrich. Ich selber zocke auch leidenschaftlich gern jedes Gewinnspiel aus dem Spam-Ordner. Ja. Und bisher habe ich auch den leichten Verdacht, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht.
Das ist teilweise das richtig.
Ich spiele nicht nach den Regeln, glaube ich.
Ich bin übrigens der Bild-Zeitung, auf die sich T-Online beruft, sehr dankbar, dass sie nur die intimen Fotos da abgebildet hat, dieses Mädchen, die junge Frau, Schäfer Heinrich geschickt hat und nicht umgekehrt die Bilder, die er ihr geschickt hat.
Oh, Gottes Willen.
Nach Harald Schmidt im Pool auf dem Traumschiff, worüber wir gleich noch reden, wäre das wirklich zu viel gewesen, muss
Leber
man wirklich sagen.
Leberfleckgate.
Ja. Aber Schäfer Heinrich hatte dann mit ihr gewhatsappt und dann kam natürlich irgendwann der Moment, dass diese angebliche Linda geschrieben hat, dass sie 3.000 Euro für einen Flug brauche, ihn über Silvester auf seinem Hof zu besuchen.
Ja, und was jetzt?
Denn
sie
sei beruflich in Nigeria gewesen.
Ja, klar, das kann doch passieren. Was ist jetzt der Betrug, Micky?
Sie fragte, ob ich ihr das Geld überweisen könne. Zumindest ein Teilbetrag. So.
Ja, ist doch klar.
Ja, und dann? Er hatte das Geld ja nicht. Das heißt,
und der Betrug ist, dass sie jetzt nicht gekommen ist, weil sie ihr das Geld gefehlt hat,
also
oder was?
Man muss jetzt vielleicht an der Stelle auch sagen, möglicherweise.
Die hockt da jetzt in Nigeria am Schalter, wartet auf den Transfer des Geldes, will das Ticket buchen.
Das ist richtig, ja.
Der ist auch das Herz gebrochen. Da, wahrscheinlich in Nigeria in der Zeitung ist jetzt ein gleichlautender Artikel.
Aber wie absurd. Schäfer
Heinrich hat mich betrogen.
Deutsches Schwein hat 2 Jahre lang mit ihren Gefühlen gespielt.
Ja, in dem Moment. Mir geile Fotos.
Ja, in dem Moment, wo es ernst wird.
Und er nannte mich Schäfchen.
Ja, sicher.
So, aber wie lustig das wäre einfach, ne?
Ja, natürlich.
Da sitzt jetzt eine in Nigeria, eine absolute Spritze und die sagt, ja, also ich saß ja auf gepackten Koffern, dann riss der Kontakt ab. Ja, der arme Schäfer. Aber man muss also sagen, Schäfer Heinrich, eine Kultfigur der frühen 2000er.
Ja.
Er war auch wirklich immer sehr proaktiv, was die Liebe angeht. Ich weiß, er hatte damals mit einer Anja angebändelt. Und da war es dann auch so, die hatten das 2. Treffen auf dem Hof, haben natürlich bis dann, ja, ich zeig dir mal meine Schafe und gehst mal auf dem Hof mit.
Ich bin nicht aus Holz.
Beim 2. Treffen sagt er schon, ja, Anja, was ist denn jetzt mit Kindern? Oh, wie lange war, und sagt er auch noch, der beste Satz, ja, wie lange wollen wir denn noch warten? Da war sie teilweise, er war etwas forsch, würde ich sagen.
Ja.
Nass forsch.
Ja, das kann man nicht empfehlen. Da würde ich bis zum 3. Treffen doch abwarten.
Würde ich auch sagen.
Wo selbst, beim 3. Kaffee kann man es mal ansprechen.
Wo selbst Inka Bause und ein wirklich absolutes Fiki-Fiki erfahrenes RTL-Kamerateam sagte, also das geht mir jetzt aber auch ein Stück weit
mussten
zu schnell.
Beide trennen.
Ja, mussten beide getrennt gehen.
Mit so einer Produktion.
Mit so einem Taser.
Ganz weit vorne.
Trends des Jahres 2024. Was 2024 angesagt sein könnte, das entnehmen
wir. Süddeutsche, ne?
Das ist absolut richtig, selbstverständlich. Wer, wenn nicht die Süddeutsche Zeitung?
Ne?
Also klar, ist doch logisch.
Wer ist hip und cool? Die SZ.
Die SZ.
Was haben die rausgefunden?
Ja, die haben rausgefunden. Also erstmal ist es so, dass es in der Mode mehr Fetischelemente geben soll. Auch freizügigere Stücke wie schief geknöpfte Blusen. Das kennt man eigentlich in erster Linie eigentlich nur, wenn man im Springer-Gebäude war und ein Vorstellungsgespräch bei Julia Reichelt hatte, dass man mit der schief geknöpften Bluse wieder rauskam. Oft auch ein bisschen in Hast. Das ist aber ein anderes Thema. So wie der Dating-Trend Bravehearting sein angesagt.
Was ist das?
Das weiß ich offen gestanden auch noch nicht genau. Da müssen wir mal ein bisschen vorskippen. Ich habe dieses Bravehearting.
Das wird im Artikel nicht genug erklärt.
Ja, pass auf. Also, es ist folgendermaßen. Wir gehen erstmal zum Fetisch. Also, es ist generell so, dass der Glam die 20er Jahre jetzt bestimmen soll. Ja. Wie man es aus den 1920er Jahren auch kennt. Der Hedonismus überwiegt. Das Frivole kehre zurück. Es wimmelt in der Mode nur so von Fetischelementen. Die Laufstege sind bevölkert von Bad Boys und Bad Girls.
Also, das heißt, ich habe jetzt noch 9 gute Jahre bis 2033.
Das ist absolut
das ist politisch dann
das ist richtig.
Der Wandel kommt.
Genau, also zerrissene Strumpfhosen, schief geknöpfte Oberteile, zerlumpte Kleidung. Das sagt der Trendanalyst. Ja, also es ist
auch. Kann ich da mitmachen, indem ich zum Beispiel jetzt für den Rest des Urlaubs einfach die Hosen steil auflasse? Weil ich habe die Kleidung nicht da. Ich war auf diesen Trend nicht vorbereitet. Ja. Ich trage immer Pulli und Jeans.
Ja.
Und ich könnte jetzt erstmal als erstes Angebot so frivol einfach die Hose auflassen. Also das ist aber nur den Reißverschluss.
Du füllst im Grunde genommen die Lücke, die Arno Dübel modisch durch seinen frühen Tod gerissen hat. Das ist richtig. Naja, und also es geht aber auch ganz viel um Opulenz. Also im Grunde genommen ein bisschen modisch aufnehmend das, was einer jüngeren Generation jetzt blühen könnte, die sich in den letzten Jahren sehr um Optimierung ihrer selbst, aber auch ihrer Umwelt bemüht haben und möglicherweise jetzt an dem Punkt angelangt sind, zu merken, dieser Kampf ist hilflos. Jetzt trifft sich quasi Eskapismus mit Fatalismus und Opulenz, dass man sagt, okay, die Jahre, die wir jetzt hier haben, die gönnen wir uns jetzt mal richtig. So,
also ein
da
bisschen,
bist du doch aber dann an Bord. Also du hast dir das Optimieren, hast du dir gleich gespart.
Und habe ich übersprungen,
das Lästige. Und dann gehst direkt rein.
Naja, also man kann sagen, nach dem Proteinshake ist wieder Zombie angesagt. Und es wird wieder gesoffen, gefeiert und gehurt.
Ja.
Und wenn man sich eine Vorstellung machen will von dem, was da auf uns zukommt, dann empfehle ich nochmal die erste Staffel Babylon Berlin.
Oh ja.
So in etwa stelle ich mir das vor.
Ja.
Auch übrigens eine Zeit, gerade in Berlin, die 20er Jahre, die ich gern erlebt hätte. Also deswegen ist vielleicht das Glück jetzt auf meiner Seite, dass ich das jetzt frei Haus geliefert bekomme.
Ja.
Und jetzt offenbar auch nach der sexuellen Befreiung, nochmal die sexuelle Befreiung der sexuellen Befreiung mit frivolerer Kleidung. Es klingt interessant.
Es klingt
ich
interessant.
Ich frage dich, Michi, wie wirst du diesem Trend entsprechen? Weil du sitzt hier heute in Rollkragenpulli, zugeknöpfter könntest du dich nicht geben.
Ja.
Ich fände es irgendwie schön, wenn du einfach jetzt schon mal ein bisschen Nippel zeigen würdest, dann wird das Gespräch hier auch
eine schöne
Wendung.
So meinst du wie Markus Lanz in Freizeitkleidung mit diesen sehr tief ausgeschnittenen V-Shirts, wenn man so als Mann Mitte 50 zeigen will. Also ich bin schon etwas älter, aber ich bin noch ordentlich im Saft. Ich habe noch richtig Fuck und eine Kabit. Ja, also das ist steht von mir nicht zu befürchten. Ich bin ja auch anders als du, Jakob, habe ich die besten Jahre ja nicht mehr vor mir, sondern bin ja bereits in der Schlusskurve der besten Jahre. Ja.
Also da willst du dich nicht nochmal da irgendwie in Berlin irgendwo noch dazusetzen und gucken, was da so passiert?
Problem ist ja bei mir, dass ich ja ganz häufig immer in dem Moment, wo es nochmal so richtig abgehen könnte und ich dann an dem Punkt bin, ich habe so viel getrunken, dass ich dann sagen würde, so jetzt will ich nochmal in den Club richtig was anzünden.
Ja.
Meistens fängt um die Uhrzeit Lanz an und ich sage, ich muss jetzt zurück ins Hotel, so 23:15. Aber du hast gerade die Sauferei angesprochen. Die Sauferei, der bist du ja auch grundsätzlich jetzt gar nicht so völlig abgeneigt.
Watch
es ist so, es sollen Drinks mit Mahlzeitengeschmack angesagt
das
sein.
Ich eklig.
Meal-flavored Cocktails.
Ja.
So gäbe es etwa in New York schon in einer Bar einen Caprese Martini und in einer anderen einen Waldorf-Salatgeschmack-Cocktail.
Nee.
Und in Hongkong könne man einen Drink bestellen, der nach thailändischem Rindfleischsalat schmecke. Prost. Da kommt doch Schmitti wieder so ein bisschen ins Spiel, ne? Thomas Schmidt, der doch unlängst quasi das Schnitzel, was war es, mit Bratkartoffeln?
Schmitzel, ja.
Schmitzel.
Ist gerade, ist so, die Fabriken laufen heiß.
Und ihr habt es ja sehr gefeiert, weil es besser geschmeckt hat, als man sich vorstellen könnte. Nur als das Bier, also der Alkohol dazu kam, da kippte es,
da
oder?
Da kippt die Stimmung, genau.
Ja.
Also, unser lieber Kollege von Baywatch Berlin, Thomas Schmitti Schmidt, hat ein Schmitzel erfunden. Das ist ein Brei. Ein Brei aus Schnitzel und Kartoffelsalat. Dazu trinkt man ein Dosenbier oder mischt es mit bei.
Ja.
Und das wird es zukünftig zum Erwärmen für die Autofahrt geben.
Ja.
Wenn Schmitti jetzt praktisch sich den Abendsuff und das Schnitzel alles in einem Getränk geben könnte, dann würde ihm das, glaube ich, gefallen.
Ja.
Mir wiederum missfallen diese ganzen neu modernen Getränke-Ideen. Ich bin da kein Fan, weil ich finde bei diesen
Du hast ja selber dazu geführt, dass also sämtliche Barista der westlichen Hemisphäre eine Sehnscheidentzündung haben vom Espresso Martini.
Ja, aber das ist ja gar nicht so ein neu moderner Drink. Den gab es ja auch schon, den gibt es auch schon lange.
Ja?
Und ich mag einfach gerne die Klassiker. Sicher Espresso Martini, aber Whisky Sour, ein schöner Negroni.
Ja.
Und ich finde, da sollte man gar nicht so viel dran rumfuschen.
Ja, das stimmt. Geht auch meistens in die Hose. Ne? Negroni letztens eingetrunken mit Whisky.
Haben wir zusammen
haben
getrunken?
Haben wir zusammen getrunken?
Ja,
das war leider ein Schuss in den Ofen.
Ja,
ne?
War ein Schuss in den Ofen.
Das war nix.
Kacke. Ja. Aber jetzt wollen wir noch nachliefern, was Bravehearting ist?
Ja, Bravehearting, genau. Da wollte ich nochmal, genau. Also es geht um.
Ein Dating-Trend hast du gesagt.
Ein gewisser Psycho-Jargon, das triggert mich. Diese Beziehung ist toxisch, ist zum Massenphänomen geworden. Beim Internet-Dating gibt es inzwischen zahllose Fachbegriffe wie Ghosting, also plötzlicher Kontaktabbruch, Benching, Date auf der Reservebank, sehr gut, Breadcrumbing, jemanden nur warm halten, ohne tatsächlich zu daten, Curving, Treffen ohne Begründung vermeiden, Orbiting, Kontaktabbruch, aber weiter Likes und Kommentare auf Social Media, oder Mosting, jemanden mit Liebe überschütten, dann den Kontakt abbrechen. Okay, so und jetzt kommt es, die Kennenlernplattform Parship zitiert in einem Zitat Ausblick auf das Jahr Datingjahr 24 den Paartherapeuten Erik Hegmann. Ich hoffe sehr, dass 2024 das Jahr des positiven Dating-Trends Bravehearting wird. Mut zur Offenheit, Mut zur Tiefgründigkeit, Mut für Verbindung. Und ich habe gedacht, da kommt einer mit einem blau angemalten Gesicht und schreit irgendwie für die Freiheit.
Und prügelt dich dann windelweich.
Gemessen daran, muss ich sagen, ist das doch relativ positiv.
Das schön, ja.
Ja, muss man sagen. Eins noch, ein letztes, die Qualle. Die Qualle wird möglicherweise das Tier des Jahres 2024, weil die sanft anmutende Optik der Qualle, die Leute fasziniert.
Nein.
Also es gibt sowohl die Jellyfish-Frisur, ein gestufter Haarschnitt mit extremen Längenunterschieden. Also das könnte man, also
das
bei uns
ich,
würde man
was,
sagen,
das
sieht aus, als hätte Andrea Bocelli den Bob geschnitten. So in etwa, ja.
Und ich glaube, das ist diese Chiago-Frisur.
Ach so, okay.
Dass du vorne so ein bisschen, also im Grunde ein Fokuhila.
Ja.
Aber nicht mit gleichen Längen. Der Fukuhila zeigt sich aus, dass du eine klare Kante hast vorne und hinten, also du hast vorne Business, hinten Party,
absolut,
sagt man ja auch.
Ja, ja, genau.
Und das ist, glaube ich, jetzt überall Party, indem das so fransig ist und so. Und
das habe ich letztes Jahr in Australien bereits beobachtet, also der Mullet, wie er
Mullet
dort heißt.
Mullet heißt es da, genau.
Genau, der Mullet, der ist aber in Australien von jungen Männern ins absolute Extrem getrieben worden. Also genau das, vorne kurz, hinten lang, aber die Seiten abrasiert.
Ja.
Also er dann so noch so Toni Kroos trifft Wolfgang Petri und dazwischen dann noch so irgendwie ausgerupft. Also dass du irgendwie wirklich aussiehst, als wärst du unter so einen Rasenmäher gekommen.
Wie so ein aufgeplatztes Sofakissen.
Exakt. Und das ist das, was ich in Australien beobachtet habe, was wahrscheinlich hier in Europa auch noch viel härter sich durchsetzen wird. Das
schwappt jetzt hier rüber.
Ja, ja, wirklich.
Na, ich habe ja immer noch große Qualenangst seitdem in den letzten zwei Jahren, besonders am Mittelmeer im Sommer.
Ja.
Man viel wirklich mit Feuerquallen Angst zu tun hatte und einem wirklich der Cocktail in der Hand gebibbert und gezittert hat.
Richtig, ja.
Weil man gar nicht sich getraut
wie die
hat.
Die Eiswürfel teilweise panisch geklirrt haben in deinem Glas, als du da an Bord des Gummibootes da.
So.
Ja.
Und ich war tatsächlich aber in einem Hotel und ich nenne keinen Namen und auch keinen Ort.
Ja.
Aber da haben sie es clever gemacht. Da haben sie praktisch, also so weit musst du erstmal denken, das Meer eingezäunt. Ich zäune das Meer ein.
Bitte.
Und dann sind morgens so eifrige, emsige Arbeiter mit so Keschern durch und haben da die ganzen dicken, wabbligen Dinger, also ich meine die Feuerquallen, rausgeholt, rübergeworfen in das nicht umzäunte Meer.
Ja.
Und dann konnte man da herrlich im Meer baden.
Ja, fantastisch.
Toll, oder?
Und das ist das, was ich verlange. Wenn ich einen schönen Urlaub haben will, dann kann doch der Mindestlöhner schon mal ein bisschen schon mal die Quallen und alles das und das Ganze zeigst du aus dem Meer, nassfischen, dass ich da schön eine Runde und dass ich die Natur genießen kann. Mehr braucht es doch nicht.
Adresse folgt, Micky.
Die unbequeme Meinung.
Pastor accused of trying to throw a cook into a deep fryer at McDonald's for disrespecting his wife. Das berichtet die Seite, finde ich auch geil. Das ist eine Meldung, die findet man dann bei Business Insider, wo ich sage, was hat das denn da zu suchen? Also in North Carolina ist ein Pastor ausgetickt. Und hat dann bei McDonald's einfach den, also nett, dass sie ihn da auch Cook nennen, der Koch bei McDonald's, der Maître, der Sous-Chef bei McDonald's wurde angegriffen von diesem Pastor, der also tierisch sauer war, dass angeblich dieser Koch bei McDonald's seine Frau missachtet hätte. Da kann man an der Stelle ja wirklich froh sein, dass Chris Rock bei den Oscars vor zwei Jahren nicht auf der Bühne irgendwie da noch einen Big Mac zusammengebraten hat. Was hätte Will Smith mit dem Mann? Aber dass er versucht, das muss man sich mal vorstellen, also gerade so ein Vertreter der Nächstenliebe und Gottesfürchtigkeit, dass der an der Stelle sagt, pass mal auf, ich schnapp mir jetzt den Koch und drück den erstmal komplett in die Fritteuse. Das ist ja jetzt kein Weihwasserbecken im klassischen Sinne. Er wollte ihn taufen, aber halt eben in der Fritteuse.
Das klingt wie so eine Folter aus dem Mittelalter. Ne? Ja. Also wenn es da schon McDonald's gegeben hätte, dann hätte man wahrscheinlich da richtig. Hexen reingetunkt in die Frittensuppe.
Ja. Ja. Wenn es richtig schlimm kommt, dann geht man einfach mit ihm zu Burger King essen. Also als ganz drastisch.
Hier hast du einen Wopper, guten Appetit. Mm. Aber ich muss sagen, es gibt manchmal so Tage, da kriegst du eindeutig so einen Alten, der schon ganz lange liegt und dann ist dann, auch das mag ich auch nicht, wenn die sich keine Mühe gegeben haben, dass das alles symmetrisch reingedrückt ist in den Burger. Dann hängt da das Fleisch halb raus, ist
nicht schön.
Der Käse ist, klebt vor allen Dingen an der Packung und da dachte ich auch schon so manchmal, hatte ich auch schon Gewaltfantasie.
Warst du auch schon auf dem Weg in die Küche? Aber wie gut das ist. Ich erinnere mich daran, dass ein Kumpel von mir damals, genau wie ich, Zivildienst gemacht hat und er hat das irgendwo in seiner Großküche gemacht und er hatte wirklich das große Pech, dass er in der Küche ausgerutscht ist und sich mit beiden Armen abstützen wollte und ist mit beiden Armen bei dem Versuch, sich hinten an der Theke, an der Anrichte abzustützen, ist er mit beiden Händen jeweils in die Fritteuse geraten. Scheiße. Aber wie halt in so einem Slapstick-Film. Ja. Du rutscht aus und willst dich abstützen und das Einzige, was du findest, sind einfach beide Fritteusen.
Und vor allen Dingen,
er hat dann längere Zeit erstmal wirklich Probleme gehabt, also sowohl beim Schuhe zu binden als auch beim Arsch. Ich weiß halt einfach beide Hände eingewickelt.
Das Tragische in so einem Moment ist, es riecht auf einmal wahnsinnig lecker, aber jemand hat unglaubliche Schmerzen. Ne?
Das ist absolut richtig. Freude und Leid liegen so nah beieinander.
So ist es ja.
Fun Fact des Tages.
Henry Maske wird heute 60 Jahre alt. Unser Sir Henry.
Henry Maske, 60 Jahre alt. Soll ich vorlegen? Wirklich
ja,
jemanden,
sehr gerne.
Den ich, also...
Wer, du beschmierst ihn jetzt mit Müll, Hohn und Spott.
Achso.
Wenn ich stinksauer.
Dann mach du bitte, dann fang du an.
Ich möchte erstmal sagen, dass mir wirklich die Zeiten fehlen, die großen Zeiten des Schwergewichtsboxens. Mhm. Tatsächlich auch auf RTL.
Und dafür stand Henry Maske?
Na, er war, glaube ich, nicht kein Schwergewichtsboxer.
Mittelgewicht.
Mittelgewicht. Aber ich meine erstmal diese großen Box-Events. Ja. Also ich gucke jetzt speziell auf Schwergewicht, aber auch Henry Maske hat sich ja große Schlachten geliefert.
Ja.
Und das habe ich sehr genossen. Das fehlt so ein bisschen. Es fehlen gerade die großen Persönlichkeiten.
Ja.
Henry Maske fehlt, Klitschkos fehlen. Ich erinnere mich an tolle Kämpfe. Lennox Lewis, Tyson, Botha, wie sie alle hießen.
Ja,
das waren großartige Samstagabend-Events.
Das stimmt.
Wo man wirklich über Stunden gebannt zugeschaut hat, große Schlachten und mittlerweile ist das ja auch alles sehr versteckt, spät nachts dann in den ganzen Sportstreamern und das ist mir zu wenig. Ich würde mir wieder wünschen, große Boxpersönlichkeiten auch gerne aus Deutschland, mit denen man mitfiebert und die man da gerne verfolgt.
Ja, bei denen man vielleicht jetzt auch nicht genau weiß, ist das ein Boxer oder holt er da schon wieder irgendwas aus dem grünen Gewölbe raus? Also da sollte man noch die Unterschiede klar machen.
Nein, aber auch das ist mir völlig recht. Ja. Hauptsache, es gibt wieder große Kämpfe, Das würde ich mich sehr, sehr freuen, bin ein großer Box-Fan. Und Henry Maske war in Deutschland absolut jemand, der so eine Art Boxfieber losgetreten hat und den man da gern verfolgt hat.
Aber
Genauso die Zeit toll, Graziano Rocchigiani, Grazie, Rest in Peace, Darius Michalczewski.
Der Sohn eines sardischen Eisenbiegers, muss man bei Graziano Rocchigiani immer dazu sagen.
Und fester Bestandteil vieler Berliner Kneipen und auch wirklich gefürchtet bei allen Taxifahrern, weil er gerne mal anstatt Trinkgeld einen auf die Schnauze gibt.
Toll. Das ist, jetzt bin ich auch wieder im Geschäft.
Ist auch ganz unglücklich gestorben, das kann man nochmal nachlesen.
Das kann man wirklich
sagen.
Da möchte
ich nicht drüber reden.
Ja, auf einer Schnellstraße irgendwo in, glaube ich sogar Italien, ne?
Und ich meine, ich weiß nicht, ob das eine Urban Myth ist, aber irgendwie meine ich im Hinterkopf, dass er von einem Twingo überfahren wurde.
Ja, ja. Also,
ist das so?
Ja, ja. Also das ist zumindest mir auch zu Ohren gekommen. Ihm ist er auch zu Ohren gekommen. Und tatsächlich war er da wohl irgendwo auf einer Schnellstraße unterwegs, zu Fuß von einer Tankstelle kommend. Wir wollen jetzt mal gar nicht mutmaßen, was er davor hatte. Also wirklich ausgesprochen unglücklich. Damals, Mitte der 90er, 96, hat ja Graziano, eben der angesprochene Graziano Rocchigiani, auch gegen Sir Henry geboxt. Ja. Und ich weiß noch, mein Cousin Thomas und ich, wir waren da gerade in Rom und haben diesen Boxkampf geguckt und späte Teenies, die wir waren, waren wir natürlich total für Rocchigiani, weil uns dieser extrem angepasste ostdeutsche Onkel Tom Henry Maske natürlich Todes angeödet hat und wir wollten, dass jetzt Rocchigiani ihm richtig was auf die Schnauze haut. Das fanden wir natürlich toll. So, Rocchigiani, der dann auch manchmal, das war auch so geil, das war mal so eine Pressekonferenz, da saß dann Rocchigiani mit so einer riesigen schwarzen Sonnenbrille und dann aus dem Auditorium der Pressekonferenz sagte einer, Herr Rocchigiani, Tragen Sie die Sonnenbrille irgendwie wegen irgendwelcher Verletzungen aus medizinischen Gründen oder ist das nur Show?
Das ist nur Show. Ja, weil es Rock Gianni war, wir reden jetzt an Henry Maskens Geburtstag mehr über Grazie,
ja,
aber
ja, das
war
sagt ja viel über Henry Maske
mit großem Herz. Und jetzt komm, ja, was ist denn deine Schmähung zu Henry Maske, die du jetzt
Ich fand den langweilig, ich fand den Boxen, ich habe da auch keine Ahnung von Boxen, muss man dazu sagen. Feinschmecker sagen natürlich, ah toll hier, die Defensive, der Gentleman-Boxer, so edel. Ich fand das einfach mal langweilig. Ich fand das immer langweilig.
Ich glaube, mir fehlt einfach, weißt du, deswegen, ach, Henry Maske.
Der war mir zu deutsch, auch mit Bocelli und dann
Vangelis. Ja, aber allein das, diese Momente.
Und in der ersten Reihe sitzt dann Uschi Glas.
Ah, das genau und das fehlt Ferris. Doch. Genau
ja,
das
aber
fehlt
das, doch. Ja, das stimmt schon.
Da würde ich mir doch wünschen, das werde ich nie vergessen.
Wenn Pocher in der ersten Reihe was auf die Schnauze kriegt, das war wahrscheinlich das größte Box-Event in den letzten vier Jahren.
Das würde auch nicht sehen. Ja. Nein, das fehlt mir total, diese großen Box-Events. Und das war eine feste Erinnerung meiner Fernsehjugend. Andrea Bocelli.
Holyfield.
Time to say goodbye. So ist Maske dann abgegangen.
Ja.
Und dann kam es nochmal zu einem Comeback.
Den fand ich gut mit Virgil Hill, den Kampf. Da fand ich Henry Maske gut. Das hat mir wirklich gut gefallen. Das habe ich auch gern gesehen. Da hat er für mich auch extrem gewonnen, wo ich dachte, oh, guck mal. Und dann natürlich noch Axel Schulz, ne, gegen Franz Botha, den Büffel.
Francis Botha, glaube ich, oder?
Ja, also Franz haben sie ihn immer genannt, also aber F-R-A-N-S.
Ah,
Und jetzt ist immer, wenn du Axel Schulz siehst, der ja ein wahnsinnig netter Typ ist, du kannst aber immer anhand der Beschriftung auf der Kappe mal sehen, wie es ihm gerade geht.
Und die Fackelmann-Zeiten sind vorbei.
Ja, jetzt ist das Auto.de. Ja,
Auto.de.
Und das fand ich so gut, das war doch letztens das Gänseessen von Frank Zander. Liebe Grüße, wir hoffen, es geht ihm gut. Und dann war ja wieder das Charity-Essen, da sind ja unglaublich viele Prominente, die da auch aufgetischt haben für die 2000 Obdachlosen. Und bei Axel Schulz weißt du nie genau, auf welcher Seite der Charity steht er denn gerade. Der guckt halt immer so.
Ach, Axel, jetet gut.
Ja, das ist doch gut, das freut uns doch.
Das ist sie jetzt, die Wende.
Gerade jetzt ist natürlich die Zeit, in der ein Fitnessstudio natürlich so voll ist wie ein Mediamarkt bei der Eröffnung in Bitterfeld. Das ist ja wirklich, du kommst an kein Gerät mehr dran. Die Leute sind unglaublich ambitioniert, bevor sie dann Mitte Februar wieder in ihre alte Tristesse zurückfallen. Jakob, wir wissen, du bist sportbegeistert. Das auch schon seit Jahren.
Na. Ja, doch, stimmt. Bist du schon. Ja. Seit wenigen Jahren, aber seit Jahren.
Du bist das schöne Gesicht der Body Transformation.
Das ist
aber
so,
auch für dich ist es nicht zu spät, noch einen weiteren Sport für dich dazu
zu
entdecken. Und es gibt den Sportomat oder Sportomat bei Zeit Online. Und da kannst du checken, was für ein Sport für dich in Frage kommt. Anhand von 13 Fragen, die ich dir gerne stellen würde.
Ja, sehr gerne.
Musst du natürlich ehrlich beantworten, das ist völlig klar. Bist du soweit?
Ja, ich will nur sagen, Status quo ist, dass ich mit einem lieben Freund und Trainer gemeinsam Sport mache und einmal die Woche laufen gehe. Also bin ich jetzt gespannt, wie sich mein Portfolio da jetzt erweitert.
Genau. Also Frage 1. Gewinnen Sie gern? Gewinnen? Wie oberflächlich? Schon. Aber Sport ist viel mehr als Sieg oder Niederlage. Immer und überall.
Na, also mir ist tatsächlich Gewinnen und so sportlich kompetitiv zu sein, wie man so neumodern sagt, völlig gleichgültig. Mhm. Okay. Also bitte kreuz da an, was dem entspricht.
Ja, okay, alles klar. Also dann gewinnen. Das
ist aber sehr pathetisch formuliert. Ne?
Ja, dann sagen wir gewinnen wie oberflächlich. Ja. So, ganz ehrlich, sind Sie cool? Digga, bodenlose Frage. Hin und wieder, leider nicht.
Moment mal, wer hat diesen Test geschrieben?
Ja, weiß ich auch nicht, wie der, wahrscheinlich war es... Ah, nee, Tammo Blomberg, Christian Spiller und Julian Steinke.
Ah, ja. Liebe Grüße. Sind
wahrscheinlich alle Anfang 20 und werden da in der Zeit dann von Christoph Arment da so durchgescheucht und sagen, mach jetzt mal was Hippes hier.
Also wie war die Antwort?
Bist du cool? Würdest du dich als cool bezeichnen?
Nein,
leider nicht. Okay.
Leider nicht.
Wie alt sind Sie?
Geht keinem was an.
Also ich würde sagen, du bist in der Blüte deiner Jugend. Das kann man doch
nicht
sagen.
Nein, das kann man nicht mehr sagen.
Dann bist du im besten Alter, um nochmal was auszuprobieren.
Ich bin 37. Also.
Ja, dann bist du im besten Alter, um nochmal was auszuprobieren. Als das habe ich mich übrigens auch bezeichnet. Haben Sie Geld? So, habe ich für dich ausgefüllt? Mehr als genug. Kommt drauf an, wofür? Sport soll mich bereichern, nicht arm machen. Hm.
Ja, was hat man da?
Ja. Kommt drauf an, wofür, oder?
Ja.
Oder?
Ja.
Ja, komm. Frage 5. Haben Sie Zeit? Jede Menge. 2 Termine die Woche kann ich schon einrichten. Nur sonntags. Kann gerade nicht antworten, melde mich später.
Nein, 2 Termine die Woche kann ich dafür einrichten. Also
ich habe das auch beantwortet. Sind Sie gern allein? Ja, erst recht beim Schwitzen. Ich mag Menschen, jedenfalls ein paar. Mein Patronus ist ein Rudeltier.
Diese Formulierung macht mich sehr aggressiv, Micky. Ich muss mich sehr zusammenreißen. Zu. Aber ich möchte Sport, am liebsten mache ich ihn alleine.
Alles klar.
Möchte da niemanden sehen.
Ja, okay.
Auch immer, wenn jemand sagt, können wir doch mal zusammen, dann denke ich immer,
auch nicht zusammen joggen gehen
nein.
und so. Ich will meine Ruhe haben.
Das ist das Schönste.
Beim Fußball bin ich natürlich wahnsinnig gerne
das
Gesellschaft, weil sonst wäre es
auch
blöd.
Dabei.
Ja.
Aber gerade beim Laufen, haben. Das ist doch die schönste Zeit, wenn
total.
Man mal so mit sich ist und mal nachdenken kann und so.
Finde ich auch. Ich möchte auf keinen Fall Gesellschaft haben. Wir können doch mal gemeinsam laufen gehen. Also warum denn?
Lass mich doch
die Tage irgendwann hat sich auch irgendein Laufmagazin gemeldet, so auf einen Lauf dann mit mir, wo ich denke, ist das Letzte, was ich will.
Und wann machst du das?
Ja, nächste Woche, selbstverständlich. Lieber draußen oder drin?
Draußen tatsächlich.
Ja.
Freue mich immer, wenn man ein bisschen Licht aufnehmen kann.
Bei mir
so.
Auch. Wie viel Körperkontakt darf es denn sein?
Gar
mehr?
Nicht.
Gar nicht.
Gar nicht.
Okay, es reicht, wenn ich den eigenen Körper spüre, ist deine Antwort.
Ja.
Frage 9, mögen Sie Bälle? Also eher ja, eher nein.
Das ist mir irgendwie auch egal.
Kannst du was mit anfangen, zumindest, würde man sagen. Also du hast keine Aversion, nein. aber du würdest auch sagen...
Das musst du jetzt für mich auch.
Kannst was mit anfangen. Würde ich sagen, kannst du was mit anfangen. Was machen die Gelenke? Laufen wie geschmiert? Geht so?
Laufen wie geschmiert.
Laufen wie geschmiert.
Keine
sehr
Probleme.
Gut, sehr erfreulich. Wie steht es um Ihre Koordination?
Schlecht.
Was? Schlecht, alles klar.
Schlecht.
Gut, schlechte
Deswegen
Koordination.
Den kann ich auch nie an Let's Dance teilnehmen.
Alles klar. Schwitzen Sie gern, Igitt? Wenigstens ein Grund zu duschen.
Ich schwitze.
Ja, alles
ich schwitze
klar.
eh. Wenn, sobald ich mich irgendwie bewege, fange ich an zu schwitzen.
Ja, ist ja gut. Ich auch. Ich finde es immer faszinierend, dass Fußballer nach so 90 Minuten Bundesliga oder Länderspiel top frisiert sind.
Ja, wie machen
ich
die
denke,
das?
Ich sehe immer nach 5 Minuten aus, als hätte mir Ribéry von oben so ein Eimer Wasser beim Kopf gekippt, wieder so als Scherz.
Aber ich muss dir sagen, zum Beispiel unser lieber Freund Klaas-Häufer Umlauf gehört auch zu den seltenen Menschen, die überhaupt nie und gar nicht schwitzen.
Das finde ich faszinierend.
Er hat mit denen in Tropen gestanden, ich sah aus wie frisch geduscht und er hat gesagt, ist was.
Krass. Also in den Tropen könnte es mir auch passieren, dass ich gar nicht so extrem schwitze, aber beim Sport super heftig und wahnsinnig viel. Also nach einer Laufrunde von 40 Minuten sehe ich aus, als wäre ich hier dreimal Marathon gelaufen. Aber gut. So, letzte Frage. Bist du ehrgeizig? Eher ja, eher nein.
Nein. Also grundsätzlich im Leben ja.
Ja, aber nicht beim
Sport.
Sport
gar nicht. Nee.
Ja. So, jetzt pass auf. Das war Frage 13. Jetzt kommt die Antwort.
Oh, ich bin so gespannt.
Der Sportomat empfiehlt Laufen. Toll. Ja, du kommst
dann einfach. Mach ich einfach, ist doch schön.
Geht immer überall, auch wenn sie eigentlich keine Zeit haben und man muss das wirklich stimmt, nicht unbedingt 300 Euro für Carbon-Schuhe ausgeben. Die hast du natürlich trotzdem, wenn man sich auf einen Marathon vorbereitet, versprochen. Ja, laufen, siehst du.
Ja.
Das hast du allerdings auch vorher schon gewusst.
Aber damit
bin
ich einfach, fühle ich mich bestätigt in allem, was ich tue.
Ich fand Rudern bei mir faszinierend, weil da käme ich wirklich auch nicht drauf.
Also ich sehe dich auch null als so Rudertyp.
Nee, auch nicht.
Allein, dass du da so mit so anderen so aristokratischen Rudern daran dich triffst.
Wirklich auf keinen Fall.
Wenn ich dich da erwische, da prügel ich dich eigenhändig raus.
Unterm Radar.
Americans are canceling more of their streaming services. WSJ heißt die Seite. Hulu, Netflix and other streamers are turning to bundles, discounts and ad-supported plans as customer defections rise. Ja, wenig überraschend, dass die Streamer so langsam ihre Mitglieder, ihre zahlenden Mitglieder, muss man ja sagen, verlieren und immer mehr so Bundles an. Ich glaube, Disney hat mit Paramount irgendwie was zusammen gemacht und so. Und ich weiß nicht, ob die es waren, aber also es tun sich immer mehr zusammen und was weiß ich, du zahlst für den einen Streamingdienst $7 oder 7 Euro, für den anderen zahlst du 9 und dann sagen sie, pass auf, du nimmst den einen noch dazu, dann zahlst du insgesamt nur 13 oder so.
Ja, also, das gibt es ja in Deutschland auch, solche Pakete, da war ich leider bisher zu träge, mich da mal so richtig reinzufuchsen. Ich glaube, sinnvoll wäre es.
Ja.
Tatsächlich, aber gerade erst vor ein paar Wochen habe ich mich bei dem Gedanken erwischt, ob ich nicht eigentlich mal Netflix kündige, weil ich tatsächlich festgestellt habe, dass ich es eigentlich, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, kaum nutze und auch immer seltener dort etwas finde, was mich tatsächlich interessiert.
Was mit den Filmen, so Leave the World Behind und so?
Habe ich
so
auch noch nicht gesehen, aber auch wenn man da so guckt, was ist die Taktung der Veröffentlichung solcher Filme, das sind doch auch vielleicht nur noch 3 oder 4 im Jahr, die interessant sind, dann könnte man sich ja theoretisch für den Monat das Abo holen, weil ich dachte auch echt so, Netflix hat man irgendwie und es ist seltsam, es nicht zu abonnieren, aber es liegt, glaube ich, wirklich mehr daran, dass man es irgendwie hat und alles irgendwie haben, als dass ich es wirklich tatsächlich nutze, weil ich mich ehrlich gesagt in der Auswahl von Netflix überhaupt gar nicht mehr so wiederfinde, wie es noch vor ein paar Jahren war, wo es eigentlich so war, du hast die eine Serie gerade geguckt und hast dich schon auf die nächste gefreut und mittlerweile suche ich da eine Stunde und mache dann genervt aus.
Ja. Was lohnt sich am meisten, deiner Meinung nach?
Boah, ist ganz schwer zu sagen.
Es gibt ja immer mal so Highlights in der letzten, ja. Im letzten Jahr waren ja so The Last of Us. Ich weiß ja. gar nicht, wo das lief.
Nein, tatsächlich muss ich sagen, das Abo, das ich am meisten nutze, ist, glaube ich, Wow oder ne, WoW. Ja, also das ist das
Sky, ne?
Sky ja. Abo, um ja. jetzt dafür Werbung zu machen, aber da gucke ich ja. eben Sport. Und die haben ja dann tatsächlich immer noch die HBO-Serien und da ja. finde ich eigentlich ja, immer wieder was Gutes. Da lief auch The Last of Us.
Ja, stimmt, genau. Ja, das glaube ich, lohnt sich wirklich am meisten. Du musst vor allen Dingen dann wirklich tatsächlich, wie du richtigerweise sagst, andocken an HBO und so, die guten Streamer in den USA. Aber es ist ja wenig überraschend, dass die dann natürlich auch, ich meine, die Lebenshaltungskosten werden immer höher ja. in den USA natürlich auch. Und dass man dann schaut, okay, wie viele von diesen 8 Streaming-Diensten will ich mir wirklich leisten? Und klar, wenn du natürlich dann irgendwie von 8x4 wegstreichst, hast du auch schon mal wieder ja. $30 mehr. Oder du holst dir halt eben diese Bundles, diese gebündelten Streaming-Dienste, um dann auch mal, also das wird jetzt schon auch interessant, weil jetzt immer mehr Werbung auch dazu kommt. Ne? Bei Amazon Prime soll es jetzt auch dazu kommen. Mhm. Also das heißt, das goldene Zeitalter, in der Streaming-Dienste immer dafür standen, dass man werbefrei Dinge gucken kann, das endet dann. Bei Spotify machen sie es ja auch demnächst so. Also dass du im Grunde genommen demnächst wieder mehr zahlst, um etwas werbefrei zu bekommen. Also auch da geht dann die berühmte Schere wieder auseinander. Wenig überraschend, dass das da auch passiert. Aber wir kommen mal zu einem Klassiker. Naja, es ist auch eine Art Pay-TV, da muss man ehrlich sein.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Denn das ZDF ist gebührenfinanziert.
Ja.
Aber, meine Damen und Herren, Sie kriegen hier noch was für Ihr
ja,
Geld.
Ja, das stimmt.
Vom Kurs abgekommen, warum unsere Autorin das Traumschiff nicht mehr ertragen kann. So schreibt der Stern. Unsere Autorin ist ein Traumschiff-Ultra eigentlich, doch die aktuellen Folgen zu Weihnachten und Neujahr lassen sie enttäuscht zurück, Zeit Abschied von einem Format zu nehmen, das so großartig sein könnte. Jakob und ich, das, liebe Hörerschaft, sei verraten, wir haben im Bett gelegen, gemeinsam,
ja.
wie Gerd Müller und Uli Hoeneß, nein, ja. wie Paul Breitner und Uli Hoeneß damals, wir waren allerdings bekleidet und haben das Traumschiff gemeinsam geguckt, die Neujahrsfolge.
Ich habe dabei Kaiserschmarrn gegessen.
Du hast Kaiserschmarrn gegessen, ja. wir haben Tränen gelacht ja. vor Glück und Begeisterung.
Es war einmal einer der schönsten TV-Momente ja. noch, es war zwar schon im neuen Jahr, aber ja. des gesamten letzten
Wirklich
Jahres.
Wirklich schön, ne?
Deswegen, ich stimme überhaupt nicht überein ja. mit dem Artikel, auf ja. den wir uns jetzt hier berufen. Vielleicht ja. kannst du nochmal den Namen der Autorin.
Ja, ich suche ihn gerade raus.
Das war ein Artikel aus dem Stern.
Ja, genau.
Und der Tenor der Autorin war, dass sie eben moniert hat, das Traumschiff sei vorhersehbar, es seien immer im Grunde die gleichen Geschichten, die Figuren sind nicht besonders ausgefeilt und ja. sie macht dann sogar den Vorschlag, wie wäre es, wenn zum Beispiel ein polyamoröses Paar auf das Traumschiff käme ja. und dann dort in eine Liebelei verwickelt wird. Ja. Und das ist genau der falsche Ansatz. Das Traumschiff ist nämlich seit Jahren genau dafür gut, dass es aus einer faszinierenden ja. Langeweile und Ereignislosigkeit besteht, dass es wie jedes gute Ritual aus den ewig gleichen Abläufen
wahr, ja.
besteht ja. und aus Strängen, die im Grunde immer nur,
Richtig.
Es gibt eine Blaupause und die wird ausgeführt.
Genau.
Es gibt immer,
Exakt.
Das schreibt die
Tembi
Autorin
Wolf
auch.
Heißt die Autorin, liebe Grüße.
Liebe Grüße, sie schreibt das auch, hat sie auch, finde ich, genau richtig beobachtet. Es gibt immer drei Stränge. Mhm. Es gibt einen Actionstrang, meistens ja. mit der Crew. Es gibt ein Liebespaar, die haben irgendeinen Konflikt. Mhm. Und dann gibt es noch sowas lustig-kurioses.
Genau.
Und das war in der Weihnachtsfolge, war das ein Hypochonder-Duell zwischen Harald Schmidt, dem wie heißt das, Entertainment-Direktor des Schiffes.
Ja, der, genau, ja, ja.
Und
ja, ja.
vor allem von Ingolf Lück gespielten Gott, anderen Hypochonder.
Ja.
Und das war natürlich, wenn man es jetzt humoristisch betrachtet,
ja.
war natürlich absolute hirnverbrannte Scheiße
ja, ist richtig.
Und unglaublich unlustig
ja.
und schlecht gespielt und fürchterlich,
ja.
aber genauso erwarte ich es ja.
ja.
Und wenn dann ein Kai Pflaume als Polizist auftritt, als amerikanischer und da wirklich im feinsten Englisch brilliert, dann bin ich doch völlig zufrieden.
Absolut.
Mehr will ich doch
ja,
gar nicht.
Ja, naja, und wir wurden ja, also bevor wir gleich nochmal auf das, was Tembi Wolf da geschrieben hat, nochmal eingehen mit ein, zwei Kritikpunkten. Wir haben ja die Neujahrsfolge
ja.
geguckt, völlig begeistert. Also Harald Schmidt war als Kreuzfahrtdirektor in amorösen Liebeleien
genau.
verwickelt,
ja.
musste dann also einen ordentlichen Zuwachs an Knallchargerie an dieser Stelle geliefert. Also er war ja Teil des klamaukigen Handlungsstranges. Aber offensichtlich war es ja in der Folge davor ja auch schon so,
ja,
dass er
aber,
auch schon mehr Sendezeit
aber
hatte.
Aber er hatte, die lustige Geschichte ist eigentlich immer nur zu einem Drittel
ja.
Teil der Folge.
Ja.
Der Fokus liegt schon auf der amorösen Geschichte.
Und das war diesmal
und hier,
natürlich,
das
ja.
war hier anders.
Ja.
Denn seine Geschichte war die Hauptgeschichte. Er ja. hatte die 100. Kreuzfahrt und eine Dame kam an Schiff, die im Grunde denselben Job hat wie er in
ja.
der Reederei, aber auf einem anderen Schiff und die beiden verbindet eine gewisse Konkurrenz zueinander und wie sie eben herausstellen sollte, eine Liebesnacht
ja.
vor Bora Bora und diese Liebe droht jetzt wieder aufzuflammen. Ja. Und das wurde von Schmidt und der Frau wahnsinnig klamaukig aufbereitet und wirklich so beschissen gespielt, dass wirklich Menschen bei GZSZ dafür dann im Vergleich den Oscar verdient hätten. Es war wirklich also albtraumartig schlecht.
Ja, und wir sind uns ja nicht einig oder wir haben das nicht geklärt. Ja. Spielt Harald Schmidt jetzt absichtlich so schlecht oder kann er es nicht besser?
Die These wäre A, spielt er extra so schlecht, um so ein bisschen so eine Distanz zwischen sich und das Produkt Traumschiff zu bringen, oder kann er nicht besser spielen?
Ja, naja, also ich bin der Ansicht, er überzeichnet es gnadenlos. Alleine schon seine Präsenz auf dem Traumschiff ist ja einzig und allein dazu da gewesen, um sein unterwürfiges Oberstudienratspublikum aus den Harald-Schmidt-Show-Zeiten zu, wie sagt man so schön, zu triggern und zu demütigen, die es nicht verwinden können, dass ihr Harald Schmidt, also das Zeugnis auch ihrer Intellektualität, so etwas macht. Und das übertrieben schlechte Schauspiel zahlt nur darauf ein und soll diese Leute endgültig verstören. Das ist aber, glaube ich, aus der Perspektive von Harald Schmidt so ein bisschen wie intellektuelles Ritzen, um sich selber zu spüren. Also diese totale Verstörung seitens des alten Fanlagers dient Harald Schmidt damit, sich überhaupt noch mal irgendwie künstlerisch zu spüren. Man müsste, glaube ich, einfach mal Rücksprache halten mit den Menschen, die mit Harald Schmidt ernsthaftes Theater gespielt haben in den letzten Jahren.
Er hat doch sogar einen Theaterpreis, erinnere ich mich, gewonnen. Ich glaube, Warten auf Godot hat er mitgespielt. Ja. Und das war so, glaube ich, kurz nach dem Ende der Schmidt-Show.
Ja. Ja.
Und da wurde er auch vom Feuilleton hoch bejubelt. Also deswegen, diesen Widerspruch kriege ich auch nicht aufgelöst. Mhm. Also war der Feuilleton damals noch in Fanschaft verblendet und hat Schmidt auch da nur sich selbst gespielt und ist er einfach ein hundsmiserabler Schauspieler, der wirklich unter den Knallchargen vom Traumschiff noch negativ herausfällt? Oder ist das, wie du sagst, irgendwie so ein groß angelegter Plan? Wobei ich dann aber auch sagen würde, wenn du da schon mitspielst, dann machst du doch wenigstens einigermaßen gut. Weil das ist am Ende absurd und schlecht wirkt. Das passiert von alleine, da muss man eigentlich gar nicht mithelfen.
Ja, im Zweifel hast du natürlich immer noch Silbereisen, der an deiner Seite spielt. Dann
das war auch ein toller Strang, oder?
Ja, deine
Veronika.
Also Silbereisen,
Veronika, ich freue mich sehr. Also ich habe eine Liebelei. Der Florian, der Kapitän Max Parker, der seitende Faden, an dem meine Heterosexualität hängt, der ist noch nicht gerissen. Und er hat dann halt an der Stelle jetzt diese Veronika. Und die
mit der hat er so einen
sexuellen Landgang gehabt. Und dann nimmt er sie mit an Bord und dann verleben sie auch nochmal wilde Tage. Und da wird dann also auch nochmal geknattert.
Ja.
Und dann stellt sich heraus, diese Veronika beim Landgang irgendwo in Bali oder so. Ja. Und da taucht dann der gehörnte Ehemann dieser Veronika auf, die es mit einem anderen getan hat.
Ja.
Und diesen Ehemann spielt dann ein gewisser Oliver Pocher, dem man gesagt hat, Oliver, stell dir einfach vor, du wärst jetzt zum Beispiel verheiratet und deine Frau hätte was mit einem anderen. Versuch dich da rein zu versetzen. Spiel das. Und das hat er dann getan.
Fantastisch gemacht.
Super.
Lebensecht.
Lebensecht. Und diese Veronika, die hat dann dem Florian, dem Max Parker, gesagt, ich bin 15 Jahre verheiratet, das wirft man nicht weg, ich gehe zurück zu meinem Mann. Tschüss, gute Reise, war eine herrliche Auszeit, Dankeschön, ciao.
Ja.
So, das ist natürlich für das klassische Traumschiff-Publikum schwer zu verpacken.
Das ist ein Skandal.
Das ist ein Skandal. Das ist
da haben, glaube ich, da drohten Leute in Deutschland dem Herzinfarkt nahe zu sein, auch vor Wut, dass jemand hier, der sich in der Ehe befindet, fremd geht. Das ist auf einem Traumschiff nicht vermittelbar.
Das ist auf einem Traumschiff nicht vermittelbar. Übrigens hat Tembi Wolf, die Autorin vom Stern, gesagt, dass in Indonesien, wo diese ganze Situation stattgefunden hat, dass es seit 2022 unter Strafe steht, dass Unverheiratete Sex haben, übrigens auch Ausländer, dass man das durchaus auch mal hätte erwähnen können, finde ich natürlich ganz witzig. Interessant ist halt nur in dem Moment, wo Florian Silbereisen feststellt, dass er quasi mit einer verheirateten Frau Sex hatte, die zu ihrem Mann zurückkehrt. Da kommt dann die Schiffsärztin Dr. Delgado, Colin Ulme Fernandes, und sagt dann zu Florian Silber, zu Kapitän Max Parker, dass diese Veronika bei ihr war, um sie zu konsultieren wegen Medikamenten, weil diese Frau, diese Veronika, vor einem halben Jahr einen Schlaganfall hatte.
So,
und nur deshalb, also die dann sagt, wer so ein gravierendes, einschneidendes Erlebnis hatte, der macht dann manchmal ungewöhnliche Dinge. Deswegen habe ich auch gesagt,
das Gehirnareale für Treue zerstört.
Ja, wirklich. So witzig. Ich habe gesagt, wie lustig das ist. Wir lernen also dank des Traumschiffes, dass nach einem schweren Schlaganfall ist, also entweder zu Lähmung kommen kann, ja, zu Sprachstörung oder eine schwere Folgeerscheinung. Sex mit Florian Silbereisen. Ist das nicht toll?
Na, in deutschen Krankenhäusern geht die Angst um. Also Partner, ja, stehen jetzt am Krankenbett und sagen jetzt hier mit deinem Schlaganfall gut und schön, aber lass die Buchse zu.
Ist das nicht, ne, toll?
Weil die Gefahr besteht jetzt.
Wahnsinn, ey. Aber diese Knallchargerie, wirklich toll. Dann auch noch Harald Schmidt mit freiem Oberkörper, mit seinem wirklich kalkweißen
Körper. Das ist ein Anblick, den werde ich die so schnell nicht vergessen.
Wirklich, Wahnsinn. Also, achso, das wollte ich nur sagen, weil Tembi Wolf gesagt hat, warum man einfach während des Traumschiffs nicht mal andere Themen noch, genau, mit reinmixt. Dann ist auch das überschrieben im Artikel, wie wäre es mal mit der Klimakrise, wo du sagst, nein,
bloß nicht,
nein,
das genau Traumschiff ist das doch ein Ort, nicht, in dem die Außenwelt völlig draußen bleibt, ja, zurecht, und ja, in der nur Probleme verhandelt werden, die kein Mensch auf der Welt hat, und
ja,
die in der Einfachheit liegen und in, ja, dieser unendlichen Langeweile.
Ja.
Und jede Traumschiff-Folge braucht den Moment, in dem Florian Silbereisen den Wikipedia-Artikel vom Zielort vorliest,
ja,
als Ansage an alle.
Ja.
Und dann ganz zum Ende muss es auch sein, dass er nochmal in theatralischen Worten die Reise metaphorisch zusammenfasst.
Ja.
Also, dass jeder Pastor in seiner Predigt denkt, ich habe den Beruf verfehlt.
Steinmeier sagt, das ist doch wirklich eine langweilige
toller Rede. und dann muss der Kuchen zu James Last reinkommen.
Ja.
Dann kommen so. Dann kommen so arme Filipinos rein, die so einen Tiefkühlkuchen, die Benjamin-Blümchen-Torte mit so einer Wunderkerze reingestopft da reinbringen. Und das ist Entertainment. Und
Wahnsinn.
Genauso muss es bleiben. Bitte, liebe AutorInnen vom Traumschiff, lasst es genauso.
Ja.
Liebe RegisseurInnen, dreht es genauso schlecht mit,
ja,
fünf Achsensprüngen und falschen Schnittbildern. So muss es sein.
Ja, wie absurd es auch wäre, du hast dann die Klimakrise drin und dann hält Kapitän Max Bayer und so gegengeschnitten die wunderbaren Bilder Indonesien, Bali, alles toll. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir die Schöpfung, die Natur bewahren, in all ihren Farben, ihrer Prachtvollen. Jeder Einzelne ist gefragt. So, jetzt fressen wir unseren Kuchen und dann ballern wir 2000 Liter Schweröl in die Atmosphäre. Machen Sie es gut, ciao, gute Reise. Absolut absurd.
Endgültig zu weit gegangen.
Jetzt kommt auch so eine Art Traumschiff, nur halt einfach, also quasi ein dauerhafter Landgang.
Ja.
Der Dschungel geht am 19. Januar wieder los und Watson, das Feuilleton von Watson schreibt, Dschungelcamp-Legende zeigt sich oben ohne und sorgt für Begeisterung. Und da sagt natürlich jeder von uns, wer kann das wohl sein?
Ja.
Es war Dr. Bob.
Es war Dr. Bob.
Foto von Dr. Bob am Strand mit freiem Oberkörper, Bob McCurran, 73 Jahre alt.
Du kennst ihn ja persönlich, hat er dich auch schon erotisieren können?
Er hat mich erotisieren können. Ein wahnsinnig netter Typ.
Das erzählst du nämlich immer.
Ja,
das
ist super Typ. Alle lieben Bob,
ja,
McCurran. Es ist wirklich ein ganz fantastischer Mensch. Mit einer buddhistischen Ruhe und Gelassenheit.
Mhm.
Super Typ. Hat ja nun wirklich auch wahnsinnig viel aus. Ist ja eigentlich nur gelernter Rettungssanitäter, aber ist halt einfach so der Chef des Medical Staff da vor Ort. Fantastisch. Und es gibt mehrere Artikel jetzt kurz vor Beginn des Dschungelcamps, unter anderem natürlich dann die Südwestpresse. Dschungelcamp 2024. Heinz Hönig ist scharf auf die Herausforderung.
Ja.
Selbstverständlich.
Also ich habe mich noch wenig mit dem Personal beschäftigt, freue mich aber jetzt schon extrem auf Heinz Hönig, spätestens seitdem ich die Online-Snippets von RTL gesehen habe bei TikTok, in denen die KandidatInnen vorgestellt werden,
ja,
und die bekommen da schon mal so ein paar Fragen gestellt.
Ja.
Und Heinz Hönig bekommt unterschiedliche Fragen stellt und da merkst du ihm schon da an, so eine gewisse Grundaggression.
Ja.
Er fährt nämlich mehrfach die Interviewerin an und sagt so, das ist aber eine blöde Frage.
Oh, sehr gut.
Und da merkst du schon genau diese Geisteshaltung.
Ja.
Nämlich der Ruhm vergangener Jahre,
ja,
und im Grunde das Gefühl, man selber ist Robert De Niro,
mhm,
und es ist eigentlich alles, wird einem nicht gerecht, aber macht es jetzt mal so großzügig trotzdem mit,
richtig,
in Klammern, weil man das Geld braucht und geht dann dahin. Also das wird, glaube ich, zu großen Reibereien führen.
Das glaube ich auch. Ich finde, Heinz Hönig war ja so der erste Name, der kursierte, hat mich gleich todesglücklich gemacht.
Ja.
Ich war völlig begeistert,
ja,
weil Heinz Hönig ist natürlich der Paradekandidat,
genau,
für den Dschungel. Also
das sind die Fußstapfen von Glatzeder. Karriere.
Ja.
Das ist genau das,
absolut,
was der Dschungel braucht und was den Dschungel wirklich im Guten ausmacht.
Ja.
Und wenn du nur diese Knallscharte, und jetzt fällt das Wort erneut, aber von irgendwie Sommerhaus und der hat da irgendwo auf irgendeiner Insel gefickt und so und latscht damit rum, dann ist es zu egal.
Genau. Genau, aber wenn sich diese, und das ist ja dann die Mischung macht es ja, ja, ne? Und wenn dann diese Welten sich nicht nur unversöhnlich, sondern auch unverständlich gegenüberstehen, also du hast dann irgendwie, was weiß ich, Justin XY von der Ficky-Ficky-Insel,
ja,
und du hast Heinz Hönig oder ja, du hast halt, keine Ahnung, Lucy von den No Angels und hast dann auf der anderen Seite irgendeine Topmodel-Else und die verstehen sich gegenseitig nicht, weil sie sich ihre Welten ja nicht mehr wirklich erklären können, dann ist natürlich toll, dann macht es großen
und
Spaß.
Und eben sag, ich glaube, Lucy von den No Angels, das würde ich mal so als Prognose sagen, ist ein Geheimtipp. Ich mhm glaube auch die, was man so hört und mhm ist auch nah an der Aggression gebaut.
Ist das so, ja?
Und die, der geht auch mal, der platzt auch mal gerne der Kragen.
Ah, okay, ja.
Und ich glaube, wenn die sich mit Heinz nicht ganz ja sauber ist,
ja,
dann geht es da richtig los.
Ach,
und da freue ich mich jetzt schon sehr drauf.
Da freue ich mich auch drauf.
Übrigens, mein Siegtipp dieses Jahr
ja
ist Mike Heiter. Mike Heiter
okay
ist in seiner ganzen Einfachheit so sympathisch.
Ist ein relativ
und
gelassener Charakter, ne?
Und ja irgendwie auch witzig,
ja,
dass ich glaube, der hat eigentlich so ein bisschen das Profil, die Leute zu überraschen, weil er sieht ja erstmal aus wie jemand, der vor allen Dingen viel Zeit im Fitnessstudio verbringt, der breit gebaut.
Der hat auch den Sportomat von der Zeit gemacht.
Der hat den Sportomat, hat ihn sogar, ich glaube, er hat ihn auch formuliert,
ja,
wenn ich die Sprache richtig deute. Dass ich mir gut vorstellen kann, dass der da mhm Titelchancen hat.
Ja, kann gut sein. Ich freue mich wirklich drauf, finde es ein sehr guter Cast
ja
mit einem richtigen A-Lister, also Heinz Hönig.
Genau.
Also natürlich immer ehemaliger A-Lister, aber alleine die 90er.
Ja, König von St. Pauli.
König von St. Pauli, Schattenmann.
Ja.
Schon gesagt, der nächste Wedel, unter dem er dreht, ist natürlich der Palmwedel. Bin sehr begeistert. Ich freue mich richtig drauf.
Und vielleicht erzählt er auch etwas über Dr. Dieter Wedel.
War ja
auch interessant.
Wenn sie es dann nicht rausschneiden, ne? Weil die Justizabteilung von RTL wieder da zittern kriegt. Sonst alles schön drin lassen.
Ja.
Ich bin wirklich absolut begeistert. Ja. Ich freue mich sehr darauf.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner.
Ja! So, Micky, jetzt haben wir aber ersten Streit des neuen
ja
Jahres.
Ja.
Ich habe ja das zugegebenermaßen fantastische Interview ja von Paul Ronsheimer mit Franz Josef
ja
Wagner
wirklich toll
mit Genuss gehört. Und ich
ja
habe sogar überlegt, ob ich es nochmal höre. Das sind fast 2 Stunden Interview und da kommt man als Wagner-Fan voll auf seine Kosten.
Voll.
Jede Anekdote ist
ja
Gold wert. Der Mann hat ein Leben gelebt, was fast auch wie so eine BRD-Chronologie taugt, weil er
absolut
war in jedem großen Ereignis.
Genau.
Becker gewinnt Wimbledon, die Mauer fällt. Ich glaube sogar beim Ersten Weltkrieg hat er schon um die Ecke die Tanz geraucht.
Der war in Vietnam.
Also es
ja
macht einen so unglaublichen Spaß,
ja,
das sich anzuhören. Tolle,
ja,
tolle Anekdoten. Witzigerweise werden so manchmal die Zahlen in den Anekdoten werden immer höher und es wird immer mehr übertrieben, wenn man sie schon ein paar Mal gehört hat. Jedenfalls ist ja seine Sprache doch deutlich anders
ja
als zu deinem Homer Simpson-Duktus.
Ja.
So, jetzt
ja
ist für mich die Frage, machst du jetzt den Original Wagner? Darf ich Wagner heute in OV.
Ja, also es wäre ja in OV, wäre es ja, lieber Andreas Wellinger, Adlermensch, im Traum kann ich auch fliegen, aber sie fliegen in der Wirklichkeit. Das macht doch keinen Spaß.
Das macht keinen Spaß. Bitte von vorne.
Ich liebe es natürlich, wenn Franz, ja, ich schicke jetzt Niki ab und zu einfach Sprachnachrichten in dem Original-Wagner-Sound, indem ich dann einfach nur so Begriffe einfach mal so als Sprachnachricht schicke.
Burda. Boris.
Das sind gut. Das sind
Boris.
Der
Boris
ihm Ehetipps gegeben hat.
Boris hat mir Ehetipps gegeben.
In Klammern, Boris war 17.
Er war 17,
der 17-jährigste Leimener. Nein, wir machen ja das klassisch.
Bitte.
Also, Post von Wagner. Der richtige Wagner. Lieber Andreas Wellinger. Macht doch gleich viel mehr Spaß. Adlermensch.
Der Skispringer, muss man dazu sagen.
Ja, der Skispringer.
Ja.
Ich kannte ihn nicht, aber
ja
es war relativ schnell zu erkennen, es kann nur ein Skispringer
ja
sein. Im Traum kann ich auch fliegen, aber Sie fliegen in der Wirklichkeit. Sie sind ein Vogelmensch. Wenn Sie von der Schanze abspringen, fliegen Sie 140 Meter weit. Ihre Flugdauer beträgt 3 bis 4 Sekunden. 3 bis 4 Sekunden. In welcher geheimnisvollen Welt befinden Sie sich da? Was für ein Gefühl hat man zwischen Himmel und Erde? Was hören Sie? Ist Wind Musik? Für 3 bis 4 Sekunden brauchen Sie keinen Pass. Sie sind kein Erdenbürger mehr. Jetzt kommt wieder die Stelle, wo er ihm das eigene Leben erklärt. Sie sind 28, 1,84 groß, 65 Kilo schwer. Sie sind in Oberbayern, wo es schneit, geboren. Mit 90 km/h rasen Sie zur Sprungschanze hinunter. Und dann sind Sie ein Vogel. Ihre Skier öffnen sich zu einem V. Ihre Arme liegen eng am Körper. Alle Physik ist ausgeschaltet. Sie fliegen. Sie fliegen, wie ich im Traum. Über Täler, Wälder. Probleme. Wie schön wäre es, ein Vogel zu sein.
Ich gucke gern die Vierschanzentournee. Andreas Welliger macht Träume wahr. Es gibt den fliegenden Menschen. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner.
Ach, schön. Also, toll, oder? Also es gibt wenig Bereiche wie Sport, wo Franz Josef Wagner so ins Schwärmen gerät. Ne? Und das ist ja fast ein Gedicht.
Ja,
das ist
fast absolut.
Das ist ein lyrisches Werk, wirklich wunderschön beschrieben.
Ja.
Und was er wirklich toll macht, man ist sofort in der Szenerie.
Mhm.
Das ist auch bei selbst bei diesem Interview
ja, ja,
so.
Ja, ja.
Da sagt er irgendwie so, da sind irgendwelche Frauen auf dem Fahrrad im weißen Kleid und sofort siehst du die
ja,
vor Augen.
Ja.
Und das ist hier auch so. Du siehst ihn fliegen, obwohl wir bisher kein absolut. Bild von der Tournee gesehen haben.
Ja.
Siehst ihn fliegen und das sind toll ja, das formuliert genau die Gedanken, die einen dann umtreiben.
So
bin
ist
ich wirklich begeistert.
Ja.
Weniger witzig, aber wirklich ein literarisch hochqualitatives Werk.
Ich hätte es doch mit der anderen Stimme lesen sollen.
Nein, bitte nicht.
Jakob, ich danke dir ganz herzlich.
Ja, frohes
Neues. Ich
danke
dir auch, dass wir hier so gemeinsam die letzten Tage verbringen konnten. Das war doch sehr schön.
War sehr schön.
Ja. Dann machen wir wieder. Ne?
Das machen wir wieder.
Und zwar mit der Original Tiroler Mariachi Band.
Absolut.
Die das Lied der Schlümpfe für uns spielen.
Da sind wir wieder daheim.
Das ist selbstverständlich. Das ist ja wunderbar. Jakob, mach's gut. Schönen Start ins Jahr. Küsschen.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.